Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Nichts ist schöner als Fliegen, das sagt Ernst Freier. Er ist viele Jahre für die Malteser als Rettungsassistent im Hubschrauber mitgeflogen. In unserem Gespräch hat er mir über schlimme Unfälle, Geburten und die Faszination des Fliegens erzählt. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Retten, Helfen, Reden. Heute gehen wir hoch in die Luft, zumindest gedanklich, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, über den ich mich sehr freue. Er ist nämlich Mann der ersten Stunde in der Malteser Luftrettung gewesen und hat vielleicht mehr Zeit im Helikopter als in einem Büro verbracht. Herzlich willkommen, Ernst Freier.
Schönen guten Tag.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist als Rettungsassistent mitgeflogen. Erzähl mal, was macht ein Rettungsassistent?
Ja, wir haben noch eine Zusatzausbildung, eine fliegerische Zusatzausbildung genossen zur damaligen Zeit. Die wurde dann allerdings so ab 2015 aufgewertet, weil wir dann eine sozusagen TC-HEMS-Schulung genossen haben, weil da die gesetzlichen Vorgaben waren, dass man da eine fliegerische Zusatzausbildung bekommt zur medizinischen Ausbildung. Wir waren ja da im Cockpit vorne so Zwittermensch. Wir mussten A, den Piloten zum Einsatz hin unterstützen, dann an der Einsatzstelle den Medizinmann, also den Doktor, mussten wir unterstützen und dann auf dem Nachhauseweg, je nachdem wie es war, entweder vorne im Cockpit oder hinten beim Doktor, wenn der Patient etwas schwieriger war.
Ich habe das gerade so ein bisschen lapidar gesagt, dass du vielleicht mehr Zeit im Helikopter verbracht hast als in dem Büro. Stimmt das?
Stimmt, wirklich. Dadurch, dass man die Station in Ochsenfurt war ich da maßgeblich beteiligt seit 1980 mit dem Aufbau und dann bist du zusätzlich natürlich auf der Station gebunden und es ist so ein kleiner elitärer Haufen, muss man so sagen, wie so eine kleine Familie, die da zusammenarbeitet und das ist auch, wie gesagt, super Sache, habe ich mich immer sehr wohl gefühlt und habe dann immer noch zusätzlich mein Schäfchen dazu beigetragen und früher, muss man sagen, war das ja nicht so stark reglementiert wie jetzt. Jetzt hat man ja so gesetzliche Vorgaben mit den Flugdienst- und Ruhezeiten und da hat früher 1980 kein Mensch darüber nachgedacht, sondern da sind wir quasi fast Tag und Nacht geflogen.
Also du hast 1980, hast du das quasi mit aufgebaut, hast 1980 begonnen und hast aufgehört
22.
Weißt du, wie viele Einsätze du in den ganzen Jahren gemacht hast?
Das waren so ungefähr an die 20.000.
Das heißt, du bist pro Tag schon ordentlich unterwegs gewesen?
Ja, so, ich war ja nicht immer die ganze Woche. Wir haben so einen Schichtrhythmus gehabt, dass du immer einen Tag vor deinem Fliegen frei haben musst. Das ist vom Gesetzgeber vorgegeben. Dann fliegst du 2 Tage und dann hast du wieder frei 1 Tag, wenn es ging. Also offiziell haben wir das immer logischerweise gemacht und es ging auch zu 90%, aber manchmal bist du dann halt logischerweise eingesprungen im Bodenrettungsdienst.
Was ist die Faszination am Fliegen, an deinem Job gewesen?
Also erstmal, dass du fliegst. Der Hubschrauber ist wirklich eine tolle Sache, weil es ist so ein dreidimensionales Fluggerät, wo du wirklich beim Flugzeug hast ja im Prinzip nur die Pedale für dein Seitenruder oder Heckruder sozusagen, ja, wo du steuerst. Und hier musst du quasi Gas geben, steuern, mit der Pedale das Drehmoment ausgleichen. Also da bist du schon sehr beschäftigt.
Hättest du den Hubschrauber auch selber fliegen können nach all den Jahren? Theoretisch? Also hättest du gewusst, was du machen müsstest?
Ja. Ich habe dann immer meine Piloten halt immer wenn geärgert, habe gesagt, du, gestern war wieder die inoffizielle Meisterschaft. Wie schnell schafft der Sanitäter, den Piloten abzuschnallen, rauszuschmeißen und dann den Knüppel zu übernehmen? Solchen, da bin ich leider schon 10 Jahre immer der Chef gewesen.
Wie kam das damals? Also du sagst 1980, habt ihr das aufgebaut? Wie ist das damals gekommen?
Also es war erstmal eine lange Findungsphase hier in Würzburg, weil der Hubschrauber sollte eigentlich ursprünglich an die Uniklinik und dort seine Arbeit verrichten. Gab es aber dann Stress, weil A, das Klinikum zu eng bebaut war, die Chefärzte nicht so begeistert waren, wo wir früher gelandet sind. Das war also quasi neben 3-4 Privatstationen und das verursacht halt auch Lärm. Ja. Deswegen waren die eigentlich der Gegner. Dann hat man sich natürlich jetzt im Umfeld umgeschaut. Da waren noch 3 Standorte quasi im Rennen. Das war einmal Schweinfurt, aber das war dann wieder zu weit nördlich, weil da ist eine riesen Lücke hier in Würzburg gewesen quasi, oder Markt Heidenfeld und Ochsenfurt. Weil, wie gesagt, hier in Würzburg haben wir ja, wir haben die Luft, also ein kleiner Verkehrslandeplatz, der große Militärflugplatz in Giebelstadt gewesen, der jetzt aber allerdings zu ist, der nur noch privat betrieben wird. Dann hast du Schienennetz, das ist auch so ein Knotenpunkt hier. Dann hast du da Wasserstraßen hier, wo halt viel unterwegs ist. Jetzt wieder zunimmt, die ganze Zeit Corona-mäßig war es ein wenig weniger, muss man sagen. Und dann hat halt der gewiefte Landrat in Ochsenfurt den Finger gehoben und gesagt, Jungs, ich stelle euch sofort das Gelände zur Verfügung. Ich tue mich dann da beteiligen an der Finanzierung, weil er so ein Kreiskrankenhaus hatte mit 180 Betten. Und das war dann halt auch eine Standortsicherung für ihn, dass das Krankenhaus weiter betrieben werden konnte. Und dadurch ist der Hubschrauber nach Ochsenfurt gekommen.
So, und jetzt hast du das 42 Jahre gemacht. Was sind die besonderen Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Also ein spektakulärer Einsatz war einmal, dass man zu einer Beginngeburt gerufen wurde. Da war ich mit unserem Chefarzt unterwegs, sind wir so im südlichen Landkreis zu einer Beginngeburt gerufen worden. Dann sind wir angeflogen und haben dann im Haus selber die Frau schon auf dem Sessel sitzen sehen und dann mussten wir ja nachschauen und dann haben wir schon den Kopf gesehen. Mhm. Und Gott sei Dank waren das 2 erfahrene Väter, also meine Wenigkeit und der Chefarzt, ist auch Vater gewesen von 2 Söhnen und so. Und dann haben wir da quasi die Geburt eingeleitet, haben in der Zwischenzeit unseren Piloten wieder zum Krankenhaus geschickt. Mhm. Er soll eine Hebamme holen, damit die dann quasi so uns unterstützen könnte. Aber bis die da war, war das Kind da, wohlauf, Mutter gut, alles bestens. Der Vater konnte dann die Nabelschnur durchschneiden. Und dann haben wir beide eingepackt und haben sie nach Ochsenfurt geflogen.
Und ist das die Geschichte auch, wo das Kind dann den Namen vom Hubschrauber? Genau, weil der Hubschrauber
Christoph heißt. Und da haben die gesagt, okay, wir tun den Sohnemann auch Christoph taufen.
Okay. Und ich habe irgendwo gelesen, dass du auch irgendwann mal abgestürzt bist.
Ja, leider. Das war jetzt nicht so toll, ne? Aber wir haben alle 3 Gott sei Dank Glück gehabt, haben das unbeschadet. Und da sind wir so aus na gut 70 Meter mit dem Hubschrauber abgestürzt. Wir waren unter der Brücke gestanden, sind gestartet und da war viel Bauschutt und Baustaub. Und dann hat sich das natürlich aufgewirbelt. Und um aus dem zu entkommen, sind wir natürlich höher gestartet. Und damals waren die Hubschrauber noch mit so einem offenen Heckrotor. Da sind wir mit der Heckrotorspitze, das ging um Zentimeter. 2-5 Zentimeter sind wir mit dem Heckrotor an die Brücke gestoßen und dann, wenn sich der Heckrotor verabschiedet, dann fehlt das Drehmoment, dann fängst du an, dich zu drehen, wie im Karussell und immer schneller und dann das trainieren die auch. Dann habe ich bloß zu meinem Pilot gesagt, habe ich gesagt, Günther, runter, egal wie, runter, aber nicht in den Main, weil da war der Main gleich in der Nähe, habe ich gesagt, in den Main fliegen wir nicht. Egal wie, du musst es irgendwie schaffen. Ja, und dann hat er das Ding also wirklich runtergebracht. Dann sind wir so gut 20 Meter gerutscht quasi. Dann verabschieden sich natürlich die Rotorblätter, weil du dich auf die Seite drehst. Ja. Und leider war hinten drin ein Kind, das wir schon vorher 2 Stunden lang reanimiert hatten. Weil das wurde so mit 120 von dem Pkw erfasst, wie es über die Straße ging und war halt schwer polytraumatisiert. Und das haben wir dann 2 Stunden, dann ging es so semi stabil. Da haben wir aber gesagt, wir fliegen es auf jeden Fall in die Klinik, um sicherzustellen, dass gegebenenfalls man da hätte was machen können. Und das ist dann halt leider mit uns abgestürzt und hat den Absturz auch nicht überlebt.
Ist das wichtig dann für euch, dass ihr relativ schnell dann wieder in den Hubschrauber reingeht am nächsten Tag oder so? Oder?
Ganz wichtig, weil sonst steigst du nicht mehr ein, da hast du so eine Hemmschwelle. Ja, deswegen, ich bin dann quasi 2 Tage später, saß ich wieder drin mit einem etwas mulmigen Gefühl logischerweise, ja, wenn du so einen Absturz erst einmal hinter dir hast. Aber das musst du machen, sonst kriegst du das nicht mehr auf die Reihe.
Wie lange hat das angehalten, das Gefühl? Also war das schon eine längere Zeit?
Ja, so hast du schon so ein halbes Jahr, wo du sagst, so halbes, das ist unterschiedlich. Das verarbeitet ja jeder wegen anders, muss man sagen. Ne? Nur wie gesagt, haben wir das Kind eingepackt und sind bodengebunden in die Klinik gefahren. Und dann sind wir in der Uniklinik angekommen und dann kam die so eine Artenschwester, weil wir waren, also ich war zumindest weiß wie eine Wand, ja, und hat gesagt, Mensch, Herr Freier, wie geht's Ihnen denn? Sag ich, ja, wie soll es einem gehen, wenn man gerade mit dem Hubschrauber abgestürzt ist, ne? Sagt sie, ja, ihr seid mit dem Hubschrauber abgestürzt. Sag ich, meinen Sie, ich mache da jetzt einen Scherz, es ist wirklich so, wir sind da abgestürzt. Dann hat sie uns gleich gesagt, ich möchte halt gerne mal so eine Selderwasser, sag ich, weil die haben einen ganz trockenen Mund und so, sagt er, ja, hole ich dir, kein Problem. Und dann habe ich das Ding innerhalb von 5 Minuten so eine 0,7er Flasche leer getrunken, habe dann meine Sinne etwas gesammelt und dann sind wir halt wieder mit dem Auto nach Ochsenfurt gefahren worden.
Die Fälle, zu denen ihr gerufen worden seid oder die Kollegen jetzt auch noch gerufen werden, das sind dann aber schon schwere Fälle auch, oder? Also sonst
ruft man nicht. Du kommst auch ganz normal, das ist dieselbe Arbeit, die ein normaler bodengebundener Notarzt auch macht. Du kommst auch manchmal zum Heuschnupfen oder zum Schnupfen. Je nachdem, was die am Telefon halt erzählen. Das ist ja immer so eine Momentaufnahme. Wenn jetzt einer sagt hier, er kriegt jetzt gerade mal keine Luft oder so, kann sich natürlich vieles dahinter verstecken. Aber manche, die gucken halt immer den Dr. Google oder gucken im Fernsehen und holen sich da die Informationen und dann musst du ja nur so 2, 3 so Schlagwörter quasi raushauen und dann läuft die Maschinerie an. So, also das kommt auch vor. Man muss aber sagen, 2/3 der Einsätze sind wirklich schwerste Notfälle. Also besonders hier für uns, wir haben ja auch einen sehr ländlichen Bereich, sind so chirurgische Notfälle, häusliche Unfälle und dann kommen die neurologischen und die internistischen Notfälle.
Und nimmt man das nicht mit nach Hause? Also steckt das nicht irgendwie in den Kleidern, wenn man da jeden Tag so schwere...
Ja, sag mal so, dadurch, dass wir so ein kleiner Haufen waren, das waren knapp 20 Doktors, 3 Piloten im Schnitt, fest auf der Station und 6 Sunnis. Also wir haben das ja immer mit dem Roten Kreuz zusammen besetzt. Ja, und dadurch hat man das dann auch nach dem Einsatz eigentlich immer so zusammen aufgearbeitet, mehr oder weniger. Und das hat auch sehr viel geholfen, weil sonst ist irgendwann einmal die Schublade voll und dann geht nichts mehr. Ne?
Muss man ganz klar. Vielleicht erklärst du das nochmal, die Malteser sind ein Part da drin, du hast das Rote Kreuz gerade angesprochen, der DRC ist logischerweise damit drin.
Ja, also wir haben jetzt quasi 3 Partner, ja, also der ADAC stellt Pilot und Maschine und macht auch die Wartung und Technik. Dann kommt das Rote Kreuz, die Rettungsassistenten, jetzt Notfallsanitäter und die Malteser. Jetzt seit letztem Jahr sind noch die Johanniter dabei. Die fliegen da auch mit, tun auch 2 Sunnis dazu steuern sozusagen. Und dann ist der Hubschrauber ja immer von früh 7 Uhr bis Sonnenuntergang. Und das ist im Sommer 21.32 Uhr ist der längste Tag halt im Einsatz.
Das heißt, nachts fliegen die gar nicht?
Nachtübergreifend ja, aber ansonsten müsstest du ja die Besatzung aufbohren. Nachts dürfst du nur mit 2 Piloten fliegen und das verteuert die ganze Sache natürlich, weil wir sind tagsüber nur, in Anführungszeichen, mit 3 Spezialisten unterwegs und der Hubschrauber, kurioserweise, früher warst du nur quasi Unterstützer für den Notarzt, rein rechtlich. Jetzt ist es mittlerweile so, dass du eine Co-Piloten-Position hast. Der Hubschrauber darf eigentlich ohne den HEMS-DC nicht mehr bewegt werden. Also der muss immer zwingend dabei sein. Wenn der Doktor jetzt mit dem Rettungswagen irgendwo nach Timbuktu fährt, dann macht er das. kann er machen, aber der Hubschrauber dürfte jetzt nicht von der Einsatzstelle in die Klinik ohne den Hemsdisi. Mhm.
Ist das so eine Art Sucht gewesen bei dir, ja, da reinzugehen in den Hubschrauber? Und ist es
durchaus. Ich war also immer 150% immer unter Strom gestanden und das haben die auch immer, also meine Piloten haben mir gesagt, Ernst, gib doch mal ein weniger Gas. Aber das war einfach so. Das hat einfach tierisch Spaß gemacht, weil du hast immer die Herausforderung da, dass du das halt gut bewältigst und die Situation halt draußen vor Ort im Griff kriegst.
Und das sind dann immer andere Situationen gewesen.
Immer, ja, alles Mögliche. Also wie gesagt, du hast schwere Verkehrsunfälle, du hast medizinische Notfälle, wo halt auch das häusliche Umfeld, die Angehörigen betreffen und so. Das ist also schon, musst dich um alles kümmern im Prinzip.
Und betrifft das nicht nur dich mit der Sucht, sondern auch die ganzen Kollegen? Also ist das schon so eine Familie, die da alle so sagen?
Das, ja, genau, durchaus halt der eine mehr, der andere weniger, logischerweise, ja. Aber das ist einfach eine tolle Sache. Das ist.
Und besteht am Ende dann auch weiter Kontakt zu denjenigen, die ihr gerettet habt? Also kommen die dann irgendwie nochmal auf euch zu oder sagen nochmal Danke? Oder du bist jetzt der Patenonkel von Klein Christoph geworden oder so?
Nein, das nicht. Weil man verliert sich einfach aus dem Auge. Es ist einfach so, weil dafür ist es zu schnelllebig, die Zeit, muss man sagen. Ist zwar schade, aber wir hatten einen Fall, einen schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Miltenberg. Da hat sich ein Motorradfahrer, der hat also die Sache wirklich ein wenig übertrieben. High Speed ist der den Berg hochgefahren, kam dann irgendwann ins Schleudern bei einer Kurve und hat dann so drei so große Bäume umgemäht und lag dann da mitten im Waldstück drin, quasi das Bein ab, und war halt wirklich so, dass man sagen kann, der hat beim lieben Gott schon mal Grüß Gott gesagt. Mhm. Und da haben wir den auch eine Stunde reanimiert, haben ihn aber wieder gut stabilisiert, haben dann eingeladen, haben dann in die Klinik geflogen, und so nach 2 Jahren plötzlich kommt jemand auf unsere Station, war ein dummer Zufall, war mein Doktor und ich, die damals dabei waren, wieder im Dienst, hat er sich anscheinend erkundigt, kam vorbei, weil bei uns immer so ein Sprichwort, ne, ohne dass du jetzt quasi die Tür nicht mit dem Ellenbogen aufmachst, brauchst gar nicht auf Station kommen. Also das war immer so, dass man halt immer so geflogen, so ein kleiner Gag immer, dass du mit Kuchen antreten musst. Mhm. Weil du hast halt tagsüber keine Zeit, mhm, irgendwo hinzugehen, was einzukaufen, mhm, oder sonst was. Du bist ja immer, mhm, in der Alarmbereitschaft. Dann kam er vorbei und hat gesagt, ich bin der Herr sowieso und so und so. Ihr habt mir damals das Leben gerettet bei dem Motorradunfall. Da haben wir gesagt, ah, super. Ja, ich musste vorbeikommen, weil mein Vater gesagt hat, ich muss mich hier mal bedanken, weil ihr mir das Leben gerettet habt. Und draußen stand so ein aufgemotzter BMW, tiefer gelegt und wieder große Bässe. Da habe ich gesagt, bist du jetzt nicht irgendwie ein wenig schlauer geworden? Sag ich, fährst du jetzt wenigstens ein wenig langsamer und vernünftiger? Nö, wieso? Sag ich, na gut, das ist halt so.
Okay, ja, da kann man ihm auch nicht helfen.
Nee.
Wenn du dich an deinen letzten Tag erinnerst, als du geflogen wirst, das war ja in Corona-Zeiten, glaube ich. Was hat das mit dir gemacht, dieser Tag?
Ja, es war sehr wehmütig, muss ich sagen, weil es war ja toll, ich bin ja hier in Ochsenfurt zu. Ich meine, ich wusste, das ist der letzte Tag, und dann waren halt alle Vertreter dabei, also Polizei, THW, Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser. Die hatten dann so ein richtig Spalier aufgebaut am Landeplatz und haben sich dann quasi mit Blaulicht und Martinson, logischerweise. Wir sind zurückgeflogen mit meinem Lieblingspiloten, da haben wir noch so einen kleinen Nickerchen gemacht und sind dann halt in Oxford gelandet, und dann hat man schon wieder einen Einsatz. Eigentlich, ich wollte weiterfliegen, hat der Achim gesagt, Ernst, du musst jetzt raus, es geht nicht anders. Das sind 250 Gäste, du musst jetzt aussteigen. Habe ich gesagt, hallo, hier, Menschen in Not. Sagt er, nee, das ist alles geregelt, du steigst aus, der Nächste steigt ein und wir fliegen weiter. Und das war dann schon ein wenig.
Das war ein harter Rausschmiss dann.
Sehr, muss ich sagen, sehr. Und es ist halt immer wieder so eine Sache, wo ich sage, vorgestern habe ich meinen Piloten, mit dem ich sehr viel zusammengeflogen bin, auch wieder mal besucht. Und das ist halt immer einfach eine tolle Sache. So.
Und jetzt vermisst du die Fliegerei schon noch?
Sehr, muss ich schon sagen.
Also du guckst mehr zum Himmel und guckst, ob ja, du einen siehst, oder?
Es gibt ja so ein, was man sich kaufen kann, so ein Flightradar nennt sich das. Und da kannst du quasi verfolgen, wo der Hubschrauber, du kriegst zwar jetzt nicht mit, ob er jetzt einen Einsatz hat, aber dann dattelst halt auf dem Handy rum und guckst und dann siehst du, ah, da fliegt der Christoph 18 jetzt wieder von A nach B, ja, und das ist schon, also es ist schon, tut schon in der Seele weh, muss man schon sagen.
Ja, man merkt es dir an. Jetzt bist du ja nicht nur 42 Jahre das geflogen, sondern wir haben eben kurz gesprochen schon vorher, du bist ja auch schon über 50 Jahre Malteser. Wie bist denn du zu den Maltesern gekommen überhaupt?
Ja, auch eine kuriose Sache. Wir waren so eine Clique von 6 Leuten. Einer von unserer Clique, den sein Vater, war quasi hauptamtlich bei den Maltesern in der früheren Dienststelle in der Randersackerer Straße. Und dann hat er halt immer gesagt, Jungs, wir kriegen jetzt bald unseren Führerschein, wir brauchen jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs, jetzt gehen wir halt immer zu den Maltesern. Und dann sind wir da halt hin, haben den Erste-Hilfe-Kurs gemacht und dann war das halt relativ interessant. Da haben wir gesagt, bleiben wir jetzt dabei, dann gehen wir zum Sanitätszug, machen da wegen Sanddienste mit und dann haben wir halt Ausbildung gemacht. Sanitäter, Einsatzsanitäter, dann Rettungssanitäter, Rettungsassistent und das war schon eine tolle Sache. Und dadurch, dass wir halt zu sechst waren, wir haben halt immer Blödsinn gemacht.
72 hast du gesagt, hast du angefangen, ehrenamtlich?
Ehrenamtlich und 75 bin ich dann in die hauptamtliche Riege eingestiegen. Eigentlich wollte ich so eine Art Wartesemester machen, weil ich meine Schule weitermachen wollte. Ja, wollte ich also Maschinenbauingenieur machen. Aber da war es leider so, damals noch waren halt viele Geburten starke Jahrgänge, waren 250 Schüler, die sich darum beworben haben, da musste man eine Aufnahmeprüfung machen und dann habe ich, was weiß ich, Platz 10 belegt oder so. Dann haben die gesagt, ja, also wenn jetzt 10 quasi umfallen oder ausscheiden oder nicht wollen, dann würde ich nachrücken, aber ansonsten warten.
Also für die Malteser eigentlich ein glücklicher Zufall, dass es so gekommen
dann,
ist.
Dann bin ich halt dabei geblieben, dann ist es so. Und dann halt kam halt irgendwann mal, man hat es ja mitbekommen, so mit dem Hubschrauber, dass das so im Raum steht, dass der Hubschrauber dann vielleicht nach Würzburg kommt und so. Und dann kam der Chef halt irgendwann einmal vorbei, unser Geschäftsführer, und hat gesagt, na Herr Freier, das wäre doch was für Sie, oder? Weil ich bin vorher schon 72 hatten die Malteser so jedes Wochenende während den Ferienzeiten einen Hubschrauber mit der Bundeswehr am Schenkenturm oben besetzt. Allerdings konnten wir da keinen Patienten transportieren. Da hat es nur quasi den Notarzt und den Sunny und der Pilot. Haben wir nur den Notarzt an die Einsatzstelle gebracht, haben den versorgt und dann wurden die mit dem Auto, Krankenwagen, Rettungswagen in die Klinik transportiert. Und dadurch, dass ich da halt schon teilnehmen durfte damals, hat er gesagt, na, das wäre doch was, wenn Sie das jetzt hauptamtlich machen. Hat er ein wenig überlegt, habe ich gesagt, ja, eigentlich könnte man das callen.
Weil war die Leidenschaft fürs Fliegen damals schon da?
Ja. Ja.
Wo kommt das her?
Das kann ich dir nicht genauer erklären. Muss ich echt sagen, du steigst halt ein. Das ist einfach eine tolle Sache. Du startest, du bist in der Luft, du bist frei. Also das ist einfach eine tolle Sache. Also das hat man schon, ab da war es schon der Virus eingepflanzt.
Und wie hat sich das verändert in den vielen Jahren? Also der Hubschrauber wird sich ja auch irgendwie weiterentwickelt haben.
Na, du musstest halt von der Technik her hat sich das natürlich sprunghaft wahnsinnig entwickelt. Ja, die Anforderung an die Crew wurde immer mehr, logischerweise. Jetzt, wie gesagt, ist es so, dass du ja Notsans da mit dazu hast, quasi mit dem Doktor. Und wir hatten immer das Glück, bei uns sind immer Fachärzte für Anästhesie mitgeflogen. Dadurch waren die natürlich prädestiniert für die schweren Sachen, weil die ja auch im OP immer hinter dem Tuch saßen, haben die Patienten intubiert und haben die versorgt und aufgepasst, währenddem sie operiert worden sind, in Zusammenarbeit mit den Chirurgen und so. Und das war halt toll. Und wir waren, also zu meiner Zeit, einer der Hubschrauberstandorte, der die meisten Professoren hatte, die bei uns mitgeflogen sind.
Okay.
Und das war eine tolle Sache.
Und ist es da leicht, auch Leute für zu gewinnen, weil es eben so eine tolle Geschichte ist, oder ist das schon schwierig, auch Nachwuchs?
Also jetzt momentan ist es so, dass du die Anforderungen so stark gestiegen sind, was ja sein muss auch, dass du eine sehr hohe Durchfallquote hast. Und das tut natürlich alle meine Kollegen schon ein wenig einschüchtern. Mhm. Also da bist du, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, ich will jetzt mal fliegen, kannst morgen einsteigen, fliegst mit und rettest ein wenig. Da gehört schon wesentlich mehr dazu. Und da ist die Anforderung so hoch, dass da die Durchfallquote auch sehr hoch ist.
Das heißt, das Interesse ist aber schon da, aber...
Ja, aber kannst es nicht, weil du musst auch körperliche Voraussetzungen erfüllen. Ne? Du musst also BMI 30 haben, das musst du auch nachweisen dann auch. Dann musst du halt nachweisen, dass du 3 Jahre Rettungsdiensterfahrung hast, sonst dürfst du da gar nicht antreten. Und dann kommt noch die fliegerische Komponente, du machst da deine Ausbildung, musst halt danach eine Prüfung ablegen und die ist nicht ohne. Also deswegen...
Und wie sehr verfolgst du das heute? Also du hast ja schon gesagt, dass du am Handy ein bisschen rumdattelst und guckst, wo er denn fliegt. Aber inwieweit bist du dann noch als Experte ab und an gefragt oder?
Naja, ich wäre halt schon so das eine oder andere Mal, weil ich halt, wie gesagt, seit 1980 die Station damit aufgebaut hatte. Und wir hatten ja in der Zeit, wo ich angefangen habe, bis zum Schluss insgesamt 6 Betreiber, die unterschiedlichen Farben am Hubschrauber. Also angefangen von der Bundeswehr 72, die so eine kleine Alouette, so ein Drahtgestell quasi, so eine fliegende Kanzel hatten. Und dann halt kam der ADAC, weil der Bund nicht genügend Piloten hatte und Maschinen. Deswegen ist dann der ADAC eingesprungen. Der war dann ein Jahr quasi in Ochsenfurt geflogen. Dann hat der Bundesgrenzschutz damals noch, den Hubschrauber gestellt und die Piloten dazu. Zuerst waren wir bei der Fliegerstaffel Mitte angesiedelt. Da kamen die Piloten aus Kassel. Die wurden dann am Montag früh, meistens sind wir mit dem VW-Bus angekarrt aus Kassel. Da mussten die aussteigen, weil damals durften sie nur jetzt selber Dienstreise machen. Das heißt, dann in späteren Zeit durften sie dann mit dem Privatauto fahren selber. Weil du hast ja einen Haufen Gepäck, du musst deine fliegerische Ausrüstung mitnehmen, du hast Privatklamotten, die waren dann auch immer so ganze Woche quasi stationiert in Ochsenfurt. Wir sind jetzt dagegen, wir haben uns von Anfang an dagegen entschieden, haben gesagt, wir machen immer 2 Tage Dienst, weil du bist im Sommer schon, kannst sagen, an den 2 Tagen, wenn es dumm läuft, so 36, 40 Stunden quasi auf Station. Das, was ein Kollege quasi bodengebunden in einer Woche macht. Das haben wir an 2 Tagen gemacht.
Und wann hast du das letzte Mal im Heli gesessen? War das an deinem letzten Tag?
Letzten Tag, so ist es.
Und so hobbymäßig jetzt sagen, ach, heute buche ich mir mal irgendwie so einen Flug mit dem Hubschrauber, das ist dann schon zu teuer auch, oder?
Nee, das nicht, aber das ist nicht dasselbe. Das ist was ganz anderes, muss man sagen. Also fliegen, so mit dem Flugzeug, ja, aber das ist ganz anders. Das ist eine ganz andere Fliegerei, muss man sagen. Das ist so.
Und wenn du an den Dienst jetzt so denkst und schaust, was da heute passiert, was glaubst du, wie sehr entwickelt sich das noch weiter?
Ja gut, du wirst immer mehr das automatische Fliegen, quasi mit den Drohnen, das ist ja ziemlich weit fortgeschritten, hat der ADAC ja auch so einen Versuch gestartet mit diesem Velikopter, der ja damals auch vor 2 Jahren quasi die Europameisterschaft sollte, der ja quasi immer die Gäste vom Flughafen zu den Spielorten transportieren. Aber das ist jetzt ziemlich, glaube ich, vom Tisch, dass man das jetzt nicht mehr weiter verfolgt, weil das zu kompliziert ist. Du hast nur die Möglichkeit, dadurch, dass du halt einen riesen Batteriesatz dabei haben musst im Prinzip, dann hast du nur kurze Flugzeiten, dann hast du keinen Platz dafür, dass du einen Patienten transportierst, sondern du würdest dir dann quasi nur wieder Pilot, Doktor und sonst keinen mehr. Also die fliegerische Ausbildung bei den Piloten müsste dann sich weiterentwickeln, die müssten alle ihren Rettungssanitäter machen oder Assistent zusätzlich zu ihm, weil die dann an der Einsatzstelle den Piloten unterstützen, den Doktor unterstützen müsste. Und deswegen ist das eher nicht so. Aber wie gesagt, die Technik von den Hubschraubern, die entwickelt sich ja weiter. Die werden größer, schneller, leistungsfähiger. Dann werden viele Stationen ausgestattet mit Winde, dadurch, dass wir halt in der Vergangenheit viele Einsätze auch hatten, wo wir quasi nicht so helfen konnten, in Anführungszeichen, weil die Hubschrauber mit den Winden fehlen. Da gibt es halt die größeren Hubschrauber und das tut sich alles weiterentwickeln. Also Vielleicht irgendwann einmal wird so das autonome Fliegen kommen. Vielleicht.
Jetzt bist du 53 Jahre bei den Maltesern. Inwieweit bist du den Maltesern dann jetzt noch verbunden?
Also ich hatte jetzt dann, wie gesagt, die ganze Zeit noch im Rettungsdienst frei, also so stundenmäßig quasi gearbeitet, Notarzt gefahren, Rettungswagen auf Außenwachen mitbesetzt und so. Und jetzt ist es halt so, dass ich halt auch beim Ehrenamt natürlich da immer noch sehr aktiv war. Hab da bei Großschadensanlagen quasi mit ausgerückt.
Hm. Einmal Malteser, immer Malteser.
So ist es.
Wie verbringst du sonst deine Freizeit jetzt?
Jetzt treffe ich mich mit vielen Kollegen quasi immer so. Wir haben ja so einen kleinen Stammtisch mittwochs. Machen wir so ein Rentnerfrühstück und da sind halt alle Organisationen vertreten. Da treffen wir uns, trinken Kaffee und dann ratschen wir halt. Es ist so, da werden so die alten Einsätze aufgearbeitet und da so Schoden erzählt, was wir halt früher alles so gemacht haben.
Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr lustigen Veranstaltung.
Sehr, sehr. Und das machen wir jeden Mittwoch, muss ich sagen. Und ist auch gut so, weil wenn du jetzt das nur so sporadisch machst, dann ist das schlecht. Und wie gesagt, das ist halt auch leider so, dass du halt auch natürlich auch öfters mal Abgänge hast. Weil wir sind halt in dem Alter, wo man sagen kann, da kann auch schnell mal was passieren. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich da trifft, austauscht. Und ansonsten, wie gesagt, bin ich ja viel sportlich unterwegs noch, muss ich machen. Bedingt durch meinen medizinischen Notfall da im Prinzip, muss ich ja da, bin ich jeden zweiten Tag quasi im Training, Lauftraining, dann Gleichgewichtstraining und das, da bist du schon beschäftigt.
Das hat mir große Freude gemacht. Ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit hier genommen hast und wir ein bisschen über Christoph 18 und deine Tätigkeit sprechen konnten. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.